Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im dritten Quartal 2007. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Kroos übergeben. Bitte schön, Herr Kroos.
Ach, schön. Guten Morgen auch von meiner Seite, Christian Kroos. Ich bin vom Group Communications der Allianz SE. Herr Dr. Helmut Perret wird Sie jetzt durch die Ergebnisse der Allianzgruppe im dritten Quartal führen und im Anschluss haben Sie wie üblich Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Dr. Perret, bitte.
Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute von einem operativen Ergebnis von 2,6 Milliarden berichten kann, womit wir uns annähernd auf dem Niveau des herausragenden dritten Quartals des Vorjahres bewegen, in dem Sie werden sich erinnern, das von einer ganz außergewöhnlich niedrigen Naturkatastrophenbelastung profitiert hat. Wenn wir uns das Ergebnis ansehen, es wird Sie nicht überraschen, wenn ich sage, dass die Finanzmärkte ein ziemlich turbulentes drittes Quartal hatten und sich signifikante Spuren davon natürlich auch in unseren Investmentbanking-Aktivitäten zeigen. Wir haben auch im Schadenunfallgeschäft zunehmende Belastungen aus Naturkatastrophen, die erneut höher waren als erwartet. Aber die übrigen Segmente haben sich weiterhin sehr, sehr gut entwickelt und die Herausforderungen in den beiden eben erwähnten Geschäftsbereichen so gut wie ausgeglichen. Unser Quartalsüberschuss liegt bei 1,9 Milliarden. Das ist ein Anstieg von rund 21%. Vorteilhaft hat sich hier ausgewirkt, dass wir ein Einmal-Effekt aus der Steuerreform hatten von rund 120 Millionen und außerdem natürlich wir jetzt den Effekt und den Vorteil sehen der niedrigeren Minderheitenanteilen aus unseren Buyouts in Frankreich und Italien. Vor diesem Hintergrund sind wir noch zuversichtlich, dass wir für das Gesamtjahr 2007 unsere Ziele, das heißt ein operatives Ergebnis in Höhe von rund 11 Milliarden, und einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 8 Milliarden erreichen werden. Natürlich steht diese Aussage unter den üblichen Vorbehalten, dass im weiteren Verlauf des Jahres keine spektakulären Naturkatastrophen eintreten und auch, dass sich keine deutliche Verschlechterung der Verhältnisse an den Kapitalmärkten ergibt. Lassen Sie uns nun die Profitabilität genauer anschauen. Auf Seite 2 sehen Sie nochmal die Entwicklung über die einzelnen Quartale, die ich im Grundsatz schon erläutert habe. Nach 9 Monaten stehen wir im operativen Ergebnis bei knapp 8,8 Milliarden. Das entspricht einem Zuwachs von 7,8%. Wenn Sie da nochmal, Naturkatastrophen auf einer Like-for-Like-Basis einbeziehen würden, dann würde der Zuwachs sogar in der Größenordnung von 14-15% liegen. Der Periodenüberschuss für die ersten 9 Monate ist um gut 29% auf 7,3 Milliarden gestiegen. Und das zeigt wieder, glaube ich, wenn man die beiden Zahlen auf sich wirken lässt, dass wir die Performance in unseren Geschäften und auch die Disziplin haben, um unsere Ergebnisse auch in sehr schwierigen Marktverhältnissen zu erreichen. Wir halten unseren Fokus auf einer vernünftigen Risikoselektion und auf einer kontinuierlichen Verbesserung unserer Geschäftsmodelle und vor allem auch der Effektivität und Effizienz. Damit möchte ich mich gern der Umsatzseite zuwenden, auf Seite 4. Die Umsätze sind im dritten Quartal auf 23 Milliarden Euro gestiegen, was einem Gesamtwachstum von 1,8% entspricht. Wenn man für Akquisitionen und Währungskurseffekte anpasst, dann entspricht dies einem organischen Wachstum von 2,5%. Im Banksegment die Erlöse infolge der Auswirkungen der Marktsituation auf unser Nettohandelsergebnis selbstverständlich sich deutlich ausgewirkt, aber ich kann Ihnen neben einer, wie ich schon glaube, beeindruckenden Wachstumsrate im Asset Management von über 15% auch von einer zufriedenstellend verlaufenden Ergebnisentwicklung in unseren Versicherungssegmenten berichten, wo insgesamt die Umsätze um 4,1% gewachsen sind und insbesondere in der Lebens- und Krankenversicherung um 6,2%, nachdem wir ja in den letzten beiden Quartalen von einem weniger beeindruckenden Wachstum berichten mussten. Die meisten unserer Lebensversicherungsgesellschaften weltweit haben höhere Beitragseinnahmen erwirtschaftet und hier vor allem unsere Unternehmen in Asien und in Frankreich und in Italien. Im Gegensatz dazu blieb das Prämienwachstum in den USA ein Stück hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück, aber ich werde darauf noch detaillierter eingehen. Kommen wir nun zum operativen Ergebnis auf Seite 5. Wir haben, wie gesagt, erneut ein hohes Niveau von 2,6 Milliarden erreicht. In der Schadenunfallversicherung haben wir gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres ein gestiegenes Schaden- und Kostenniveau zu verzeichnen. Wir bewegen uns aber mit unserem Ergebnis auf der Zielgröße Combined Ratio von 94%. Das Bankergebnis ist aufgrund der Kapitalmarktturbulenzen durch Bewertungseffekte belastet. Ich komme auf die im Einzelnen noch. Insgesamt, um das schon vorwegzunehmen, reden wir hier um eine Größenordnung von 575 Millionen, die im Banksegment zu verkraften waren. Diese Rückstände gegenüber dem Vorjahr wurden aber nahezu vollständig durch die starken Ergebnisse in der Lebens- und Krankenversicherung, im Asset-Management-Geschäft sowie durch deutlich verringerte Aufwendungen im Segment Corporate nahezu ausgeglichen. Wenn wir kurz auf das nicht operative Ergebnis sehen, dann haben wir dort ein Ergebnis, einen Ergebnisbeitrag von 90 Millionen, insgesamt keine wesentlichen Veränderungen, aber doch zwei, drei Dinge, die ich gerne anführen möchte. Wir haben gegenüber dem Vorjahr geringere Realisierungen von rund 100 Millionen, also unser Jahresüberschuss ist nicht durch höhere Veräußerungsgewinne um 19% gestiegen. Ganz im Gegenteil, wir sind zurückgegangen und wir haben die Situation auch genutzt, um unser Fixed Income Portfolio auf der Versicherungsseite unter Realisierung von Verlusten teilweise neu zu positionieren und damit eine bessere Ausgangsposition für die Zukunft zu schaffen. Das Equity Gearing, also das Verhältnis unseres Aktienexposures im Vergleich zu unserem Eigenkapital, ist weiter zurückgegangen auf 0,68 und bewegt sich damit nahe an der von uns angestrebten Zielgrenze von 0,6 bis 0,65 und Sie sehen, letzte Anmerkung hier, eine leichte Erhöhung im Zinsaufwand um 80 Millionen. Das kennen Sie aus dem August, betrifft die AGF-Zwischenfinanzierung, die noch etwa bis in die Mitte des ersten Halbjahres 2008 laufen wird. Damit komme ich zum Jahresüberschuss, Seite 7. Die wesentlichen Dinge habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Unser Jahresüberschuss ist auf 1,9 Milliarden gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von gut 20%. Wir haben auf der Steuerseite einen Einmaleffekt von 119 Millionen, beeinflusst durch die Steuerreform in Deutschland, weil es einfach durch die Neubewertung der latenten Steuerforderungen und latenten Steuerverbindlichkeiten kommt. Daneben liegt auch nochmal in der Größenordnung von 150 Millionen ein positiver Einfluss im Eigenkapital, der sich direkt dort ausgewirkt hat. Aus dem reduzierten Minderheitenfolge der Minderheitenauskäufe in Frankreich und Italien hat sich das Ergebnis um insgesamt 144 Millionen verbessert, was dann insgesamt zu dem Zuwachs von 330 Millionen gegenüber dem Quartal des Vorjahres führt. Ein Wort zum Eigenkapital. Das Eigenkapital beträgt zum 30.09. rund 49 Milliarden Euro, seit sich gegenüber dem Jahresbeginn um 1,4 Milliarden reduziert. Allerdings erhöhte es sich im Vergleich zum dritten Quartal um 0,6 Milliarden. Die Veränderungen im Eigenkapital, die in den ersten 9 Monaten den erzielten Überschuss von 7,3 Milliarden mehr oder weniger kompensieren, denn wenn man nur auf den Überschuss guckt, würde man erstmal bei erster Annäherung eine Erhöhung des Eigenkapitals erwarten. Das ist im Wesentlichen auf drei Komponenten zurückzuführen. Zum einen hat die Übernahme der AGF-Minderheiten per Saldo zu einer Reduzierung um 4 Milliarden geführt. Wir haben Dividende gezahlt in Höhe von 1,6 Milliarden. Und wir hatten Einflüsse aus der Veränderung von unrealisierten Gewinnen und von Wechselkursen. Das alles zusammen führt dann zu der schon erwähnten Zahl von 49 Milliarden. Lassen Sie uns damit auf die einzelnen Segmente gehen und ich beginne wie immer mit Schadenunfall. Das operative Ergebnis im Schadenunfallbereich betrug 1,5 Milliarden, obwohl, wie schon angeführt, dieses Ergebnis ganz der von uns angestrebten Combined Ratio von 94% entspricht, liegt es doch um 14% unter dem überdurchschnittlich starken dritten Quartal 2006, in dem die Combined Ratio bei 90,2% lag. Im rechten Schaubild können Sie erkennen, konsequent mit dem, was ich gerade sagte, dass das technische Ergebnis maßgeblich für den Rückgang des operativen Ergebnisses verantwortlich sind. Die beiden Hauptgründe dafür sind, zum einen haben sich die Schäden aus Naturkatastrophen aufgrund von Flutereignissen in Großbritannien und schwerer Stürme in weiten Teilen der Welt in diesem Quartal deutlich erhöht. Wir reden dabei um gut 170 Millionen. Zum anderen ist unsere Kostenquote um 1,6% angestiegen. Leider zeigt die nackte Zahl nicht, dass ein guter Teil dieses Anstiegs einerseits auf buchhalterische Umgliederungen in der Gewinn- und Verlustrechnung zurückzuführen ist, zum anderen auf einen veränderten Business-Mix. Am wichtigsten in dem Zusammenhang ist, wir haben im Quartal notwendige Investitionen vorgenommen, notwendige Investitionen in Richtung, Sie kennen unsere Gruppenprojekte, vor allem Sustainability, Operational Transformation Program. Wir haben aber auch Kosten im Zusammenhang mit der Integration unserer italienischen Einheiten, die nicht unter Restrukturierung ausgewiesen sind, sondern voll im operativen Ergebnis verbucht sind. Wenn man diese Dinge alle in Rechnung stellt, dann hat sich die Runrate, also die laufenden Aufwendungen oder sage ich die Aufwendungen für das laufende Geschäft bei den Verwaltungskosten um 100 Millionen reduziert. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und zeigt, dass wir mit unseren Maßnahmen auf dem richtigen Weg sind und die Maßnahmen auch beginnen zu greifen. Und Sie wissen ja alle, dass die größere Auswirkungen dann für 2008 und 2009 zu erwarten sind. Außerdem hat sich das Kapitalanlageergebnis um rund 100 Millionen erhöht, auch das in Übereinstimmung mit den Vorquartalen, weil wir einfach auf der festverzinslichen Wertpapierseite eine höhere laufende Verzinsung haben im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben trotz weiterhin sehr, sehr wettbewerbsfähiger und guter Combined Ratios, sind wir trotzdem gewachsen. Wir haben im Schadenunfallversicherungsbereich seit der 11. Wachstum von 2,5%. Das interne Wachstum liegt mit 1,8% etwas niedriger. Ergibt sich auch zwei Komponenten. Zum einen sind in den 10,7 Milliarden Umsatz in Q3 die Auswirkungen aus der Akquisition unserer russischen Versicherungsunternehmen mit rund 200 Millionen auf der positiven Seite zu verbuchen. Auf der negativen Seite schlagen die Wechselkurseffekte durch, insbesondere der schwache Dollar mit gut 120 Millionen. Das kommt dann zu den insgesamt 1,8% internes Wachstum. Wir haben hier sehr konsequent unsere Politik des sehr selektiven Zeichnens von Versicherungsrisiken durchgeführt, was sich im Übrigen auch in den unterschiedlichen Wachstumsraten in den einzelnen Märkten zeigt und waren mit dieser Politik nach wie vor in der Lage, den Rückgang der Preise in Grenzen zu halten. Insgesamt haben wir einen Preisrückgang über das Gesamtportfolio von 0,8% zu verzeichnen, was im Rahmen der Erwartungen liegt und so wie wir Ihnen das auch schon in früheren Konferenzen angedeutet haben. Ganz grundsätzlich lässt sich die Prämienentwicklung in den lokalen Märkten in zwei Gruppen unterteilen, in den größeren Märkten in Europa wie Deutschland, Frankreich und Italien, die auch sehr stark durch das Kraftgeschäft getrieben sind, beobachten wir einen leichten Rückgang der Beitragseinnahmen. In Italien sinken die Prämien hauptsächlich aufgrund des stagnierenden Kraftmarktes und aufgrund der Auswirkung einer neuen gesetzlichen Vorschrift, dem sogenannten Bersani-Gesetz. Auf der anderen Seite darf ich Ihnen aber vielleicht sagen, dass unser Kraftgeschäft insgesamt, also über den Gesamtkonzern, um 1,2% gewachsen ist. Wenn wir dann uns näher mit der Combined Ratio beschäftigen, dann nochmal mit 94,1% bewegen wir uns im dritten Quartal im Zielbereich. Im bisher abgelaufenen Jahr liegt unsere Combined Ratio bei 94,6. Dabei sind wir auch in dieser Betrachtung des gesamten Jahres stark von den NetCat-Ereignissen betroffen, wie beispielsweise Kyrill. Wir liegen in den ersten Monaten bei über 700 Millionen und damit über dem, was man normalerweise erwarten würde. Dennoch bin ich für das Gesamtjahr zuversichtlich, dass wir uns der angestrebten Combined Ratio von 94% annähern werden. Auch wenn, man denke hier mal an die Großbrände in Südkalifornien und gerade heute Morgen rollt eine Sturmwelle oder eine Flutwelle in der Nordsee auf die Küste zu, auch wenn das vor diesem Hintergrund sicherlich, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, kein Selbstgänger wird. Wenn Sie links in die Tabelle gucken, dann sehen Sie auch die Einheiten, die am stärksten von den NatCat-Ereignissen im zweiten Quartal betroffen worden sind, nämlich Großbritannien, AGCS, also unser Industrieversicherer, und Schweiz, wo der Anstieg der Combined Ratio ausschließlich auf Naturkatastrophen zurückzuführen ist. Den Anstieg der Kostenquote hätte ich erwähnt. Year to date geht die Kostenquote von 27,1 auf 28,1% hoch. Damit komme ich zum Bereich Leben- und Krankenversicherung. Unsere Lebens- und Krankenversicherung hat nach wie vor ein sehr hohes Profitabilitätsniveau. Die operative Marge ist, wie Sie unschwer sehen können, gestiegen. Der Zuwachs von 41,5% im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres hat aber auch einen Sondereffekt zu verzeichnen. Darin verbirgt sich die Auflösung von versicherungstechnischen Rückstellungen in Korea von rund 170 Millionen, die in der Form nicht wiederkommen werden. Wir haben diese Rückstellung in den Jahren 2003, 2004 gebildet. Nach guter alter HGB-Tradition würde man sagen, Rückstellung für drohende Verluste. Vor dem Hintergrund der damaligen Zinssituation und unserer Produkte und vor dem Hintergrund der zu der Zeit noch nicht zufriedenstellenden Datenqualität. Inzwischen haben die Kollegen dort die Themen sehr, sehr erfolgreich aufgearbeitet, neue Systeme eingeführt und die Rückstellung hat sich als nicht mehr notwendig erwiesen und musste deshalb aufgelöst werden. Wenn Sie sich die einzelnen Ergebnisquellen auf der rechten Seite ansehen, dann fällt natürlich auch der Anstieg des technischen Ergebnisses, der ganz wesentlich getrieben ist durch die soeben erwähnte Auflösung der Rückstellung in Korea. Kapitalanlageergebnis ist absolut natürlich nach wie vor der größte Ergebnistreiber, ungefähr auf Größenordnung des Vorjahres, und wir haben eine deutliche Verbesserung auf der Kostenseite. Die Verbesserung auf der Kostenseite ist im Prinzip auf zwei oder drei Effekte zurückzuführen. Der wichtigste Effekt davon ist, dass wir aus der Verwaltung der Kapitalanlagen im vorgebundenen Lebensversicherungsgeschäft aufgrund der ständig steigenden Assets under Management deutlich mehr Fees einnehmen, die hier in dem Kostenergebnis enthalten sind. Kommen wir damit zum Umsatz in der Lebens- und Krankenversicherung. 6,2% internes Wachstum. Nach zwei Quartalen eher enttäuschender Wachstumsraten ist es uns also nunmehr gelungen, den Trend umzukehren und zu einer Wachstumsrate zurückzufinden, die mehr im Rahmen unserer Erwartungen liegt. Was wichtig ist in dem Zusammenhang, ist auch, dass insbesondere der Anteil an den laufenden Beiträgen deutlich angestiegen ist. Die laufenden Beiträge sind nämlich um 26,2% gewachsen, während die Einmalbeiträge um 6,7% abgenommen haben. Wenn man sich die linke Seite nach den einzelnen Ländern ansieht, dann hinten sind wir in USA mit 15,5% nach wie vor mit einem negativen Wachstum. Wir haben in den USA, wie ich schon beim letzten Mal ausgeführt habe, unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sind beim Ausbau und der Revitalisierung unserer Vertriebskanäle deutlich vorangekommen. Was das Wachstum unserer Beiträge noch bremst, sind die laufenden Gerichtsverfahren. die erhebliche Hindernis sind bei der Gewinnung neuer Vertriebspartner, insbesondere wenn es darum geht, unsere Variable Annuity Produkte auf die Plattform von Banken und Wirehouses zu bringen. Wir sind, wir haben aber auch, was diese schwebenden Verfahren betrifft, deutliche Fortschritte gemacht. Wir konnten im dritten Quartal Streitigkeiten mit dem Minnesota Attorney General beilegen, was ganz wichtig ist, denn vor allem die regulatorische Fragen ausstehen, hat das natürlich für den Absatz der Produkte erhebliche Konsequenzen. Und wir stehen kurz davor, zwei weitere Verfahren abzuwickeln, sodass wir davon ausgehen, dass sich dann auch im nächsten Jahr entsprechendes Momentum auf der Prämienseite wieder einstellen wird. Vor diesem Hintergrund, wir haben ja im letzten Quartal unser Prämienziel von 11 auf 10 Milliarden zurückgenommen. Wir glauben, dass wir die 10 Milliarden knapp erreichen können und dann eben im nächsten Jahr auf einer neuen Basis aufsetzen. Von den etablierten Märkten würde ich hier gerne Italien hervorheben, das mit 18% deutlich schneller gewachsen ist als der Markt. Der Markt ist plus 6% gewachsen und besonders erfreulich ist, dass wir in allen drei Vertriebskanälen, also Bank, Agenten und Financial Advisor, deutlich über Marktwachstum liegen. Asien-Pacific entwickelt sich zunehmend zu einer echten Wachstumsmaschine in unserem Lebensgeschäft. Alle unsere Märkte dort wachsen mit beeindruckenden Zuwachsraten. China ist dabei mit über 300 Millionen Frontrunner. Aber auch Taiwan und Korea haben zu dieser Entwicklung ganz maßgeblich beigetragen. Nicht in diesen Zahlen enthalten ist unsere Einheit in Indien, wo wir ja in einer Minderheitsposition sitzen, die nicht konsolidiert ist, aber in den ersten 9 Monaten schon die Grenze von 1 Milliarde Prämie überschritten hat. Ich würde Ihnen gerne das Wachstum im Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft noch unter zwei anderen verschiedenen Blickwinkeln erläutern, die auf Seite 16 dargestellt sind und die, wie meine betriebswirtschaftlich wichtiger sind als die vorher erwähnten Bruttobeiträge. Das eine ist der Barwert der Neugeschäftsprämien, weil der Barwert der Neugeschäftsprämien die laufenden Beitragseinnahmen im Verhältnis zu den Einmalbeiträgen richtig gewichtet und abbildet. Und nach diesem Maßstab ist unser internes Wachstum im dritten Quartal bei einer sehr erfreulichen Rate von 12,6%. Wir haben zum Zweiten auch die operativen Aktiva, also die Kapitalanlagen im Lebensversicherungsgeschäft, zeigen ein sehr schönes Wachstum von 5,3% gegenüber dem Vorjahr und von über 5% deutlichem Wachstum in den letzten 2 Jahren. Und wie Sie alle wissen oder vorher gesehen haben, der wichtigste Ergebnisträger im Lebensversicherungsgeschäft ist das Kapitalanlageergebnis. Vor diesem Hintergrund ist für die zukünftige Profitabilität gerade die Entwicklung der Assets under Management im Lebensgeschäft von ausschlaggebender Bedeutung. Damit komme ich zum Bankgeschäft. Ich brauche nicht besonders zu betonen, dass sich die gesamte Bankbranche derzeit in unruhigen Gewässern bewegt. Trotz diesem schwierigen Umfeld hat die Dresdner Bank im dritten Quartal ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Natürlich, darauf hatte ich eingangs schon hingewiesen, haben die Turbulenzen auch in den Ergebnissen der Dresdner Bank und hier in den Ergebnissen der Investmentbank oder noch genauer in den kreditbezogenen Produkten der Investmentbank ihre Spuren hinterlassen. Alle anderen Geschäftsfelder sind aber gut unterwegs. Das zeigt sich dann auch wenn wir den Year-to-Date Operating Profit, also die 9-Monats-Zahlen vergleichen, dann stehen wir nach 9 Monaten im Operating Profit bei knapp 1,2 Milliarden und liegen damit leicht über dem Ergebnis des Vorjahres, das bei 1,15 Milliarden lag. Auf der rechten Seite sehen Sie die Entwicklung, die zu dem Ergebnisrückgang im dritten Quartal geführt hat. Und Sie sehen sehr deutlich, dass es hier vor allem die operativen Erträge, also die Umsätze sind, die teilweise kompensiert sind durch deutlich niedrigere Aufwendungen, natürlich im Wesentlichen durch Performance-related Aufwendungen, also variable Aufwendungen, aber wir haben auch nach wie vor eine höhere Risikobelastung als im Vorjahr und trotzdem nach 9 Monaten liegen wir leicht über dem Vorjahresergebnis. Lassen Sie uns kurz die Ergebnisentwicklung genauer betrachten. Seite 19 unterstreicht nochmal, weil ich eben sagte, dass sich nämlich die Auswirkungen dieser Kreditkrise oder Liquiditätskrise im Wesentlichen oder nahezu ausschließlich im Handelsergebnis abspielen. Wir zeigen im Zinsüberschuss und im Provisionsüberschuss mit 4,2 und 9,2% ordentliche Wachstumsraten. Wenn Sie mich nun mal die relevanten Volumina und die Ergebnisseffekte auf den nächsten 2 Folien näher erläutern, und ich beginne auf Seite 20 mit dem Überblick über die entsprechenden Exposure und den Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung. Und daraus sehen Sie im Wesentlichen, dass sich die Marktturbulenzen bei uns in 3 Bereichen ausgewirkt haben. Erstens war im Handelsbuch für ABS-Papiere, also für verbriefte Wertpapiere, im 3. Quartal ein Bewertungseffekt von 350 Millionen zu verkraften. Wenn wir uns die Bestände angucken, dann glaube ich, ist es wichtig, und die Zahl haben wir hier zum ersten Mal gegeben, dass wir nicht auf die Bruttogröße von 18 Milliarden sehen, weil die letztlich über die Risikoposition und potenzielle Auswirkungen in der Gewinn- und Verlustrechnung wenig aussagt. Deshalb zeige ich Ihnen hier auch die Nettoposition nach Hedging und Strukturierungsaktivitäten, die im 3. Quartal um fast 20% auf jetzt 7,9 Milliarden zurückgegangen ist. Wir haben natürlich auch eine gründliche Analyse unserer Finanzierungszusagen für Unternehmensübernahmen durchgeführt. Diese bewegen sich im absoluten Niveau mit 5 Milliarden, wie ich meine, im Vergleich zu allen Konkurrenten, auf einem sehr niedrigen Niveau. Wir haben hierbei einen Bewertungsbedarf von 30 Millionen festgestellt. Und ich darf Ihnen auch sagen, dass die Syndizierung dieses Geschäfts normal verläuft. Es gibt also hier keine negativen Überraschungen. Außerdem hat sich gezeigt, dass sich die Ausweitung der Spreads auch auf andere Marktsegmente ausstrahlt, nämlich auf im weiteren Sinne kreditnahe Produkte. In den 195 Millionen Abschreibungen sind Bewertungseffekte für Credit Default Swaps, für Hedging-Positionen enthalten, deren Absicherungswirkung in Stressszenarien natürlich weniger effizient ist, als man das von normal funktionierenden Märkten erkennt. Das gilt insbesondere für das sogenannte Correlation Trading, das besonders stark unter den Effekten gelitten hat. Lassen Sie mich 2 Sätze oder 3 Sätze zu den Bewertungsgrundsätzen zeigen, die wir hier angewendet haben, denn die werden ja wirklich rauf und runter nach allen Veröffentlichungen immer wieder diskutiert. Ganz grundsätzlich gilt hier, dass wir eine tägliche Bewertung auf Basis aktueller Marktpreise und Parameter durchführen. Diese Bewertung folgt einem sehr stringenten Prozess, der so aussieht, dass das Front Office die Preise stellt. Diese Preise werden unabhängig überprüft von Finanzen und Risiken und sind natürlich im Übrigen auch einem Review-Prozess durch den Wirtschaftsprüfer unterzogen. Wichtig ist, dass die derzeitige Situation natürlich dadurch gekennzeichnet ist, dass Sie sehr selten beobachtbare Marktpreise finden, weil die Liquidität an den Märkten ausgetrocknet ist. Dies zwingt uns natürlich, dass wir auch alle ergänzenden Informationen heranziehen, die zu einer vernünftigen Bewertung beitragen. Also insbesondere die Daten von Derivativmärkten, von Indizes und die Detailangaben oder Analyse der zugrunde liegenden Cashflows. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, es gibt hier nur sehr eingeschränkt Marktpreise. Wir haben keinen formal- oder formelbasierten Ansatz. Es ist also eine ganze Menge von Ermessen in der Bewertung dieser Zahlen enthalten. Wichtig ist, dass dieses Ermessen konsistent ausgeübt wird. Das haben wir. Und wenn ich es mal, Sie kennen ja meinen Spruch von der Versicherungsseite, wenn ich das Ganze mal in Versicherungschinesisch ausdrücken darf, dann haben wir, wie auch im Versicherungsgeschäft, North of Best Estimate, also wie wir meinen, vorsichtig bilanziert und bewertet. Deshalb fühlen wir uns auch sehr komfortabel mit dem Ansatz. Was wichtig ist, darauf würde ich hinweisen, auch wenn es fast offensichtlich ist, aber auch diese Themen werden diskutiert. Wir haben keine Positionen von Handelsbestände ins Bankbuch geschoben, um auf diese Weise gewinnwirksame, GMV-wirksame Abschreibungen zu vermeiden. Wir haben auch nicht, auch das stand neuerdings sehr breit in verschiedenen Gazetten, wir haben auch nicht Transaktionen zu sogenannten Sweetheart-Terms abgeschlossen, also dass sich zwei Institutionen über Kreuztransaktionen zu besonders günstigen Konditionen gestellt hätten. Wenn Sie mich auf der nächsten Seite ein paar Sätze zur Zusammensetzung unseres Handelsbuches zeigen. Sie sehen auf der linken Seite, wie sich diese 7,9 Milliarden insgesamt verteilen und wie viel davon sogenannte Super Seniors sind. Sie sehen auf der rechten Seite die Ratingstruktur des gesamten Portfolios. Über 97% dieser 7,9 Milliarden sind AAA und wir haben nur 1%, was below Investment Grade ist. Was wichtig ist im Zusammenhang mit den Super Seniors, die ja neuerdings auch ins Gerede gekommen sind, ist, dass man sich die Underlying Asset Pools wirklich ansieht. Und im Vergleich offensichtlich zu anderen Wettbewerbern enthalten unsere Underlying Asset Pools keine Mezzanin-Positionen, sondern ausschließlich High-Grade-Positionen. 93% der Underlying Asset Pools unserer Super Seniors bewegen sich in den Kategorien AAA oder AA und haben vor diesem Hintergrund eine niedrige Ausfallwahrscheinlichkeit. Sie sehen dann weiter, wie sich die Abschreibungen auf die einzelnen Positionen verteilt haben. Unser Subprime Exposure ist zur Vollständigkeit, der Vollständigkeit halber einschließlich aller Super Senior Positionen, beträgt zum 30.09. 2 Milliarden. So. Darf damit gewissermaßen in den normalen Gang der Präsentation wieder zurückgehen. Wir hatten, was die Cost-Income-Ratio betrifft, die Kosten sind unter Kontrolle. Wir hatten zum dritten Quartal eine Cost-Income-Ratio von 91,1%, die natürlich sehr, sehr hoch ist. Aber vor dem Hintergrund der eben gemachten Erläuterung, glaube ich, verständlich. Wichtig aus meiner Sicht, dass wir nach 9 Monaten trotz dieser negativen Einflüsse mit 74,7% weiter auf einen klaren Weg der Verbesserung sind und konsequent in Richtung unserer Zielgröße von 70% marschieren. Lassen Sie mich einfach hier aus meiner Sicht die wesentlichen Ergebnisse zum Banksegment noch einmal zusammenfassen. Wir haben ein niedriges Subprime Exposure mit guter Qualität der zugrunde liegenden Asset Pools. Das gilt auch und vor allem für die sogenannten Super Seniors. Wir liegen nach 9 Monaten mit rund 2,8% über dem Ergebnis, operativ über dem Ergebnis des Vorjahres. Und ich würde bei der Gelegenheit auch gerne erwähnen, dass nach 9% die Investmentbanken mit 230 Millionen einen positiven Beitrag zu diesen 1,2 Milliarden geleistet hat. Vor diesem Hintergrund hätten wir auch, sehen wir nach wie vor keinen Anlass, das Ziel für unser operatives Ergebnis in der Gruppe zu ändern. Und um auch mal die Auswirkungen der Kreditkrise ins Verhältnis zu unserem Aktienkursrückgang zu setzen, die vorerwähnten 575 Millionen nach Bonus und Steuern sind weniger als 1 Euro pro Aktie. Damit abschließend zum Asset Management. Das operative Ergebnis im Asset Management wuchs im dritten Quartal um über 12%, währungsbereinigt sogar um knapp 19%. Sie wissen, dass ein großer Teil unseres Geschäfts im US-Dollar erfolgt. Das dritte Quartal war nicht nur im Bankbereich, sondern auch im Asset-Management-Bereich sicherlich ein schwieriges Quartal. Es hatte insgesamt eine relativ negative Grundstimmung bei den Investoren, hat in verschiedenen Märkten, vor allem in Kontinentaleuropa, zu massiven Mittelabflüssen geführt, was wir auch auf der nächsten Seite sehen werden. Also wir dennoch ein sehr hohes Wachstum in unserem Ergebnis erzielt haben, liegt einmal mehr an der soliden Basis in unserem verwalteten Vermögen und dem daraus resultierenden Umsatzwachstum in Kombination mit einem strikten Kostenmanagement, was dazu geführt hat, dass sich die Cost-Income-Ratio nochmal auf 58,9% verbessert hat. Im Fixed-Income-Bereich, nächste Seite, sehen wir eine deutlich verbesserte Performance. Wir hätten uns im letzten Quartal darüber unterhalten, dass sich PIMCO vor dem Hintergrund der anbahnenden Subprime-Krise sehr konservativ in qualitativ hochstehenden Titeln positioniert hätte. Das hätte zu einer temporär schlechteren Performance im ersten Halbjahr geführt, hat sich aber jetzt im dritten Quartal deutlich ausgezeichnet. PIMCO hat in ihrem Total Return Fonds allein im dritten Quartal 181 Basispunkte Alpha generiert, sodass wir auch von der Ecke her glauben, dass sich für die Zukunft hier wieder deutliche Geschäftschancen für unser Fixed Income Business vor dem Hintergrund der sehr, sehr guten Performance ergeben werden. Auf der Aktienseite haben wir eine kontinuierliche Verbesserung der Aktienperformance. Wir sind deutlich über der angestrebten Zielgrenze von 70% Outperformance unserer Assets under Management gezogen auf die jeweilige Benchmark. Wir mussten trotz der verbesserten Performance-Entwicklung im dritten Quartal auch hier Nettomittelabflüsse verzeichnen, 1,3 Milliarden. Wiederum vor dem Hintergrund der negativen Stimmung, insbesondere auch in den deutschen Märkten. Weil es aber auch zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass wenn immer sich personelle Veränderungen ergeben und Teams abwandern, so wie das bei Niklas Applegate der Fall war, dass hier zum Teil eben auch all along Mittel mit abwandern. So, damit komme ich zum Schluss. Ich darf das dritte Quartal wie folgt zusammenfassen. Ich glaube, wir haben ein robustes Ergebnis in einem schwierigen Marktumfeld abgeliefert. Und wir sind auf gutem Weg, unsere gesteckten finanziellen Ziele zu erreichen. Damit freue ich mich wie immer auf Ihre Fragen.
Vielen Dank. Die heutige Frage- und Antwortrunde wird elektronisch durchgeführt. Drücken Sie bitte die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Überprüfen Sie bitte, ob Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit das Signal unsere Geräte erreichen kann. Die erste Frage von Herrn Stefan Kronig von der Börsenzeitung.
Guten Morgen, Kronig Börsenzeitung. Ich habe zwei Fragen. Es dreht sich natürlich um das Thema Dresdner Bank. Da hätte ich mal gerne gewusst, ob es noch im laufenden vierten Quartal Abschreibungsbedarf bei der Banktochter gibt und was Sie von dieser Cost-Income-Ratio von 91% halten, wie Sie die bewerten bei Ihrer Banktochter. Danke.
Ja, Herr Kronig, zu Ihrer ersten Frage, gibt es noch Abschreibungen im vierten Quartal? Ich darf das in zwei Stufen beantworten. Wir haben, und das ist auch in unserem, ich gehe davon aus, dass wir noch Abschreibungen im vierten Quartal sehen werden. Das ist in unserem Forecast und unserer Bestätigung des Ziels von 11 Milliarden so auch enthalten. Sie wissen, dass sich die Märkte im Oktober nochmal verschlechtert haben im Vergleich zum September. Soweit das im Rahmen der gängigen Rechnungslegungsvorschriften möglich ist, haben wir das berücksichtigt, schon in der Bewertung zum 30.09. Wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind, werden sich noch Abschreibungen ergeben. Nur diese Abschreibungen sind kein Grund, dass wir unsere Ergebnisziele berichtigen würden oder ändern müssten. Und bitte bedenken Sie dabei auch, dass die Abschreibungen in Operating Profit gehen. Ich habe da aber eingangs auch darauf hingewiesen, das muss man auch mal sagen, das gilt für einen Markt, der sich nicht deutlich gegenüber dem, was heute besteht, verschlechtert.
Erlauben Sie noch eine Nachfrage beim Thema Abschreibung. Wird dieser Bedarf im laufenden Quartal niedriger sein? Kann man da schon was abschätzen als im dritten Quartal oder kann man da noch keine Aussage treffen?
Also ich würde hier ungern jetzt keine Spekulationen in die Welt setzen. Ich sage mal auf High Level, ich gehe davon aus, dass eine Belastung, wenn die Märkte so bleiben, wie sie heute sind, sicherlich keine 575 Millionen mehr ist, wie sie die im dritten Quartal waren. würde aber gerne davon absehen, hier jetzt eine konkrete Zahl zu nennen, weil sich die Zahlen und die Märkte und die Indizes einfach täglich ändern, weil wir in einem ziemlich unruhigen Marktumfeld leben. Die 91 Cost-Income-Ratio im dritten Quartal, natürlich sind die sehr, sehr hoch. Die müssen aber eben vor dem Hintergrund gesehen werden, dass diese 575 Millionen Bewertungseffekte, dass die 1:1 gegen die Revenues laufen und nicht irgendwo in der Abschreibungszeile oder ähnliches verschwinden oder gebucht werden, wie das zum Beispiel in der Versicherung der Fall ist. In der Versicherung werden Umsätze durch Abschreibungen auf Kapitalanlagen oder Handelsbücher oder sonst was nicht berücksichtigt. Bei der Bank werden die, da kann man jetzt lange darüber streiten, ob das Sinn macht oder nicht, aber die Rechnungslegungsvorschriften sind halt so, unmittelbar gegen die Umsätze getrieben, gerechnet, und damit geht, all things being equal, ihre Cost-Income-Ratio nach oben, obwohl wir, wie Sie ja auf der Seite 18 gesehen haben, insgesamt deutlich niedrigere Aufwendungen haben als im Vorquartal.
Erlauben Sie noch eine kleine Nachfrage.
Das ist eine rein technische Reaktion. Darf ich nur einen Halbsatz dazu sagen? Wichtig ist wirklich, und darauf kommt es mir an, wenn Sie sich die ersten 9 Monate ansehen, dass wir auf einer Cost-Income-Ratio von unter 75 stehen. Und wenn Sie die gegen die Entwicklung der letzten 18 Monate vergleichen, dann zeigt das, glaube ich, dass die Bank mit ihren eingeleiteten Maßnahmen auf dem richtigen Weg ist.
Da haben Sie noch eine kleine Nachfrage. Die Dresdner Bank hat auch ein Cost-Income-Ratio-Ziel von wie viel? Wo soll denn die Bank hin?
Wir hatten im Februar kommuniziert, dass wir auf mittlere Sicht, sprich 3 Jahre, eine Cost-Income-Ratio von 70 anstreben.
Gut, danke.
Okay, nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Markus Theurer von der FAZ. Bitte schön, Herr Theurer.
Ja, guten Morgen, Herr Perlet. Ein paar Fragen auch zur Dresdner Bank. Der Herr Achleitner hat im September ein Interview gegeben, hatte sich auch zur Kreditmarktkrise geäußert und sprach davon von Alchemisten in den Banken, die aus Blei Gold machen wollten. Sie haben jetzt selber auch ganz schön abschreiben müssen. Haben Sie denn selber auch Alchemisten in Ihrer Bank oder wie bewerten Sie das? Dann würde mich interessieren, Sie haben im dritten Quartal ja doch erheblich von positiven Sondereffekten auch profitiert. Lässt sich schon abschätzen, ob da im vierten Quartal auch nochmal was kommt? Also dass Sie dann da vielleicht auch nochmal einen Puffer haben, um eventuelle weitere Belastungen abzufedern und ob Sie die vielleicht beziffern könnten. Und dann würde mich noch interessieren, Sie hatten es ja auch kurz erwähnt, diese Brände in Kalifornien, sind die jetzt eigentlich teilweise schon bei Ihnen enthalten im dritten Quartal? Kommt da im vierten Quartal was für eine Größenordnung ist das, weil das ja doch eine erhebliche Wertekonzentration ist da in Kalifornien?
Also, Herr Theurer, Alchemisten, wir haben keine Alchemisten bei uns. Wir haben, und darauf hätte ich ja oft hingewiesen, wir fahren eine Strategie, die alles andere als risikoaggressiv ist. Wir versuchen über unsere Risk Strategy und den Strategic Risk Frame die Risiken wirklich tight zu managen, so dass wir möglichst von Volatilitäten und größeren Überraschungen freigehalten werden. So, jetzt sind natürlich 575 Millionen auch unter der Überschrift Überraschung einzuordnen, aber in dem Sinne, dass wir, also ich darf vielleicht mal eine Analogie verwenden. Ich glaube, dass wir auch in unserem Versicherungsgeschäft sehr selektiv in unserer Zeichnungspolitik vorgehen, trotzdem kann es aber vorkommen, dass hier ein Wintersturm, ein Herbststurm über Europa rauscht, und wir mit 500-600 Millionen dabei sind. Und in eine ähnliche Kategorie würde ich das Thema einreihen, was sich zurzeit gerade an den Kreditmärkten abspielt. Mit der Größenordnung, von der wir betroffen sind, glaube ich, ist das absolut okay im Rahmen des Risikomanagements. Wir haben keine Überraschungen, wir haben keine Positionen, die außerhalb dessen gelegen hätten, was wir an Limits an Limits für die einzelnen Exposure gesetzt haben.
Wenn ich da nochmal nachfragen darf, Sie haben ja die im Branchenvergleich schwachen Handelsergebnisse in den Vorquartalen immer mit diesem Downrisking begründet. Jetzt haben Sie aber zum Beispiel auf Ihre ABS-Engagements ja doch mehr abgeschrieben als zum Beispiel die Commerzbank. Also Ist das nicht ein bisschen ernüchternd? Einerseits hat man die niedrigeren Handelsergebnisse in Kauf genommen mit der Begründung Downrisking und dann halt doch wieder sehr hohe Abschreibungen.
Also, wissen Sie, Herr Zöder, ich tue mich sehr schwer und will das auch nicht, jetzt die Abschreibung mit Wettbewerbern zu vergleichen, weil da muss man erstens die Risikopositionen der Wettbewerber richtig verstehen, man muss deren Bewertungsgrundsätze richtig verstehen. Ich glaube, es ist ausgesprochen fair oder ausgesprochen schwer und wäre auch nicht richtig, wenn ich dazu jetzt kommentieren würde. Zweiter Punkt, wir haben von erheblichen Sondereffekten in Q3 profitiert. Sie erlauben, dass ich das ein bisschen unterschiedlich sehe. Also jawohl, 170 Millionen Release in Korea war sicherlich ein Sondereffekt, wenn wir mal vom operativen Ergebnis sprechen, aber dem stehen 570 Millionen bei der Bank gegenüber. Dem steht auch gegenüber, was im Übrigen, darf ich an der Stelle vielleicht auch mal loswerden, wir leiden natürlich auch im operativen Ergebnis unter dem schwachen Dollar. Der schwache Dollar hat uns in den ersten 9 Monaten ungefähr 250 Millionen Euro im operativen Ergebnis gekostet. Auch das muss man, glaube ich, mal bei der Würdigung des Ergebnisses mit berücksichtigen und auch mit berücksichtigen, wenn wir sagen, trotz allem halten wir an unseren Ausflug von 11 Milliarden fest und sind zuversichtlich, dass wir den auch erreichen werden. So haben wir noch Puffer in Q4. Herr Theurer, also die Aussage von den 11 Milliarden bezieht sich auf ein ganz normales Ergebnis und Entwicklung in Q4, so wie man das normalerweise erwarten würde. Die Brände in Kalifornien sind im dritten Quartal nicht eingearbeitet, konnten auch nicht eingearbeitet werden. Die haben ja jetzt erst Ende Oktober sich ausgebreitet. Wir gehen heute davon aus, dass uns dieses ungefähr 60 Millionen Dollar kosten wird. Das ist derzeit die beste Einschätzung, aber wir wissen alle, das kann sich auch natürlich auch noch mal ein Stückchen ändern. Ich rechne aber nicht mit einem massiven Upside zu den gerade erwähnten 60 Millionen.
Okay, danke schön.
Nächste Frage bitte.
Die Frage kommt von Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte schön, Frau Dauer.
Yeah. Ja, guten Morgen allerseits. Ich habe eine Frage, was mir nicht ganz klar ist, was ist eigentlich der maximale Verlust, den Sie von Subprime erwarten? Kann man da irgendeine Größenordnung, Hausnummer nennen? Das Zweite, Sie sagen im Bericht, dass man, also further write-downs or the necessity to draw on liquidity facilities. Was ist damit genau gemeint? Ist das dieser Superfonds, den man da eventuell doch beitreten möchte? Oder sind das, hat das was mit Conduits zu tun, also was ganz anderes? Da wäre ich ganz dankbar.
Gut, also was ist der maximale Verlust, den man aus Super Senior erwarten kann? Super Senior sind ja höher geratet als AAA.
Ich meine jetzt insgesamt, also von Prime.
Ja, also wenn ich erstmal den Satz für Super Senior, sind ja höher geratet als AAA, also im normalen Gang der Dinge und als Durchschnitt würde man einen Ausfall erwarten, der weniger als 3 Basispunkte ist. Wird der Ausfall so bleiben vor dem Hintergrund, wie er sich im Moment darstellt? Ich weiß es nicht, Frau Dauner. Wir haben im Moment, wovon wir reden, sind Bewertungsabschläge. Das hat mit Kreditausfällen noch überhaupt nichts zu tun. Wir haben derzeit bei keiner einzigen Position, mit Ausnahme von den 30 Millionen, aber das ist eher auch eine Trophäus-Rückstellung bei den LBOs, aber wir haben in den Handelsbeständen bei keiner einzigen Position per heute einen Kreditausfall. Das sind alles Bewertungsabschläge. Heißt, wenn die Dinger bis zum Ende der Laufzeit durchgehalten werden und all things being equal, kommt daraus kein Kreditausfall, sondern die Bewertungsabschläge heute kommen wieder zurück. So, kann man das als gegeben annehmen? Kann man auch nicht. Wenn sich, weil ja einige Experten, und dazu rechne ich mich nicht, denn ich bin Buchhalter und nicht Volkswirtschaftler, wovon einige Experten ausgehen, wenn sich diese Kreditkrise auch in die Realwirtschaft reinfrisst, dann wird man natürlich annehmen müssen, dass wir haben ja heute eine sehr, sehr niedrige Loan Loss Provision. Dass sich diese niedrige Loan Loss Provision nach oben bewegt und dass man deshalb auch wieder höhere Risikoausfallkosten kriegt. Aber die heute zu beziffern, wenn es denn überhaupt so weit kommt, weil der auch noch mit dem Fragezeichen verhaftet ist, das wäre wirklich Kristallkugel gewesen. Jetzt, Sie hätten Bezug genommen auf eine Ausführung im
Risk Report, Risk Management.
Ja. Also das ist, verstehen Sie das bitte so, zwei Anmerkungen. Diese Anmerkung hier ist einfach simpel, weil Sie als US-gelistete Unternehmen einfach als Health Warnings oder Caveats im Finanzreport reinschreiben. Ich kann Ihnen aber sehr grundsätzlich zur Liquiditätsposition oder zur Kapital- und Liquiditätsposition der Dresdner Bank zwei Aussagen machen, die wichtig sind, und deshalb bin ich dankbar für die Frage. Also erstens, wir haben die Kapitalquote Tier 1 Capital Ratio von 9,5%. Die liegt deutlich über dem des Wettbewerbs. Das heißt, und das ist wirklich jetzt Spekulation, aber wenn wir in irgendeiner Form Risk-Credit Assets auf die Bücher nehmen müssten, haben wir keinen Kapitalbedarf, weil eben unsere Kapitalausstattung so komfortabel ist. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wir sitzen auf einer sehr, sehr komfortablen Liquiditätsposition. Wir haben auch jetzt im dritten Quartal aus reiner Vorsichtsmaßnahme uns nochmal mit Liquiditätspuffern versorgt. Das geht zwar ein Stück zu Lasten der Ergebnisse, weil sich die Fundingkosten erhöhen, aber wir haben als vorsichtige Kaufleute einfach gedacht, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Sodass, also wenn Sie mich fragen, sehe ich an der Ecke ein Risiko oder irgendein Exposure, ist die klare Antwort nein.
Gut. Die Frage bezog sich auch nochmal auf diesen Superfonds, den die Banken, ein paar amerikanische Banken planen. Da ist noch nicht ganz klar, ob Sie da eventuell die Idee begrüßen würden und da auch beitreten würden. Danke.
Also, ja, wir sind von der Treasury angegangen worden, ob wir daran teilnehmen wollen. Wir haben uns natürlich dem Ding gegenüber offen gezeigt und wollen das einfach in aller Ruhe prüfen, ob das für uns Sinn machen kann, ja oder nein. Aus heutiger Sicht gibt es da nichts Neues zu berichten, denn die Lösung oder diese Idee scheint ein bisschen in Stocken geraten zu sein. Uns liegt also bis heute kein Papier vor mit den klaren Terms and Conditions, sodass wir überhaupt in der Lage wären, dazu eine Aussage zu machen, geschweige denn eine Entscheidung zu treffen.
Okay. Danke.
Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Hans Nagel vom Handelsblatt. Bitte schön, Herr Nagel.
Grüße Sie.
Hallo, Herr Nagel.
Ich hätte zwei Fragen. Zum einen, wir hatten gerade das Thema SIB, die Dresdner selbst hat ja, soweit ich weiß, auch eins oder sogar zwei. Das hieß auch gestern zuletzt, dass Moody's, glaube ich, eine Herabstufung dieses SIVs prüft. Muss man damit eventuell mit Fire Sales rechnen? Drohende Belastungen, sind da schon Sachen auf die Bücher der Bank genommen worden? Können Sie uns da einfach so einen Überblick geben, wie Sie die weitere Entwicklung sehen? Und womöglich auch daraus resultierende Belastungen? Und zum Zweiten würde mich schon interessieren, Sie haben natürlich gesagt, das war, wenn man die Cost-Income-Ratio ansieht, dann ist das ein Ausreißer, bedingt durch die Wertberichtigung. Wenn Sie sich eine deutsche Bank anschauen, sehen Sie natürlich, dass dies weitaus zum Beispiel besser geschafft hat, ihre Kosten nach unten zu drücken. Da ist die Cost-Income-Ratio fast gleich geblieben, weil ihre leistungsabhängigen Vergütungen so zurückfahren konnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie da nach diesen Zahlen nicht wieder Gegenwind von Ihren Investoren bekommen. Und deshalb würde mich interessieren, steht denn das Bekenntnis, das mein Eindruck war uneingeschränkt zuletzt, zur Dresdner Bank weiter? Danke Ihnen.
Gut, also erste Frage, Herr Nagel, was das SIF betrifft. Also gab es da in letzter Zeit Fire Sales? Nein. Oder lassen Sie mich noch zwei grundsätzliche Anmerkungen vorneweg machen. Sie hätten gesagt, der Dresdner Bank gehört ja in SIF. Die Aussage kann ich so nicht stehen lassen, wir managen ein SIF. Und ja. SIF ist nichts anderes als ein Spezialfonds für institutionelle Investoren. Das heißt, da gehört uns nichts, deshalb ist auch nichts auf den Büchern und wir haben auch nichts auf die Bücher genommen. Hat K2, von dem reden Sie ja, Fire Sales vorgenommen? Die Antwort ist nein, aber K2 managt die Assets kontinuierlich down runter in einem Markt, der nicht ganz einfach ist, aber das ist so runtergemanagt worden und die Verkäufe zu Konditionen realisiert, dass keiner, da gibt es ja verschiedene Trigger, dass der Net Asset Value nicht unter einen bestimmten Prozentsatz rutschen darf. Es ist also keiner dieser Trigger gerissen worden. Das heißt, K2 konnte diese Assets oder das Management von K2 diese Assets mit relativ geringen Abschlägen zu verkaufen, weil es auch darauf zurückzuführen ist, dass die Underlying Quality der Assets im K2 praktisch ausschließlich AAA ist.
Mhm. Können Sie mir sagen, wie groß das SIV aktuell noch ist?
Das SIV ist aktuell noch in der Größenordnung von, jetzt schlage ich mich fest, ich glaube 25 Milliarden US-Dollar. Also das sind dann unter 20 Milliarden Euro. Und das geht Ihnen, wir kommen ja von rund 35 Milliarden US-Dollar und die sind jetzt bei 25 Milliarden, umgerechnet 18 Milliarden Euro. Was die Cost-Income-Ratio betrifft, nochmal, 91% ist sehr hoch, will ich überhaupt nicht schönreden. Die Deutsche Bank, Thema Bonus, jawohl, ist richtig, die Deutsche Bank hat die Boni nach unten gefahren. Wenn Sie sich unsere Zahlen angucken, wir haben die Boni auch nach unten gefahren. Von den 150 Millionen weniger Expenses im Vergleich zum Vorquartal sind, glaube ich, 135 oder 140 in der Größenordnung sind weniger Boni. Die Deutsche Bank, auch das ist richtig, hat eine bessere Cost-Income-Ratio, deshalb sieht das auch bei denen im dritten Quartal besser aus und deshalb haben wir ja auch als erklärtes Ziel, dass wir die Cost-Income-Ratio auf 70 oder sogar darunter bringen und dann werden wir uns, das wird aber nicht über Nacht gehen, auch in der Größenordnung bewegen, in der sich die Deutsche Bank heute bewegt.
Okay.
Kriegen wir Gegenwind von den Investoren? Unser Bekenntnis zur Investmentbank steht nach wie vor, da hat sich nichts geändert. Ich will das nochmal in die Analogie bringen. Das ist ein bisschen wie in der Versicherung, wenn Sie von so einem Event mit einer Wiederkehrperiode von, ich weiß nicht, 20 oder 50 oder 100 Jahren getroffen werden, dann ist das ganz grundsätzlich kein Anlass, um die geschäftspolitische Strategie in Frage zu stellen. Es ist eine Frage oder es gibt Anlass, seine Risikostrategie zu überprüfen, den Risk Frame zu überprüfen, die operationalen Zusammenhänge und Abwicklungen zu überprüfen und ob sich aus einem möglicherweise veränderten Geschäftsfeld in der Zukunft, und davon muss man ja auch ausgehen, ich glaube, dass diese Märkte für syndizierte Finanzierungen, die werden über lange Zeit trocken sein und nicht mehr zu alter Blüte zurückfinden, und dann müssen Sie sich natürlich auch überlegen, in welcher Form Sie Ihr Geschäftsmodell anpassen, um den veränderten Marktbedingungen weiter Geld zu verdienen. Das ist genau das, was wir derzeit sehr intensiv in-house diskutieren.
Muss man da mit größeren Umbaumaßnahmen, eventuell deutlichen Entlassungen rechnen?
Herr Nagel, Sie werden verstehen, ich sagte, wir diskutieren das intern, das muss in den entsprechenden Gremien diskutiert werden, aber ich kann das nicht hier und heute diskutieren und irgendwelche Outlooks geben.
Erlauben Sie mir noch eine kurze Nachfrage zu Ihrem SIV, oder nicht Ihr, sondern das von Ihnen gemanagte, Sie hatten ja vollkommen recht.
Danke.
Droht Ihnen da was nach vorne hin? Man könnte ja sagen, selbst wenn man es managt, muss man Teile auf die Bilanz nehmen, weil man sonst dieses Reputational Risk hat oder es andere Gründe gibt, weil man zum Beispiel auch noch selbst engagiert ist. Das ist ja die Dresdner schon, wenn auch in sehr geringem Umfang. Dass man da einspringen muss, oder sind Sie da wirklich sehr, sehr zuversichtlich? Es klang gerade so, ich will nur sicher gehen.
Ja, also was unser Risiko betrifft, um den ersten Teil oder den zweiten Teil Ihrer Frage nochmal zu beantworten, wir haben da knapp 50 Milliarden Euro an Subordinated Capital Notes. Die stehen natürlich im Risiko und wir haben eine Liquiditätslinie von 150 Millionen Dollar. Das sind dann jetzt irgendwelche 110 Millionen Euro gegeben. Müssen wir Assets auf die Bücher nehmen? Nochmal, das sind alles institutionelle Investoren, die dort sind. Wir sehen also da keinerlei Anlass, irgendwelche Assets auf die Bücher zu nehmen. Und ich darf nochmal betonen, bis heute ist sowohl die Liquiditätssituation als auch die Eigenkapitalsituation von K2 absolut im grünen Bereich.
Danke.
Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Mirko Reitka vom Platow-Brief.
Guten Morgen, Herr Perlet.
Guten Morgen.
Ich hätte auch drei Fragen. Zunächst nochmal, Sie haben das gerade vielleicht schon ein bisschen angedeutet. Es gab zuletzt auch immer wieder Spekulationen darüber, dass die Dresdner Bank sich im Investmentbanking vielleicht neu aufstellt, auf neue Geschäfte, Nischengeschäfte vielleicht sich fokussiert. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen. Dann haben Sie ja vorhin gesagt, oder wollten sich nicht vergleichen mit anderen Häusern, was die Wertberichtigung jetzt angeht. Es fällt aber doch schon auf, dass man da bei der Dresdner Bank also eine höhere Wertberichtigung hat als bei Commerzbank zum Beispiel, die ja nun auch ein Investmentbanking immerhin noch ein bisschen betreibt. Also von der Strategie ist man da vielleicht dann doch noch nicht auf dem richtigen Wege. Und dann noch eine Frage zum Fondsgeschäft bzw. Asset Management. Da haben Sie in diesem Jahr ganz kräftig verloren, auch gegenüber Konkurrenten. Denke da an die Deka zum Beispiel, auch DWS legt weiter kräftig zu, die ja auch im Aktiengeschäft durchaus zulegen. Ist da jetzt eine Trendwende erreicht? Sie haben die bessere Performance angesprochen, beziehungsweise wie geht das da weiter, Ihrer Meinung nach? Dankeschön.
Ja, zu Ihren Fragen. Erste Frage, Gerüchte im Investmentbanking neu aufgestellt. Also nochmal zu Gerüchten kann ich nicht Stellung nehmen, was ich Ihnen sagen kann. Wir überprüfen, was haben die veränderten Anforderungen im Markt, was sind daraus für Konsequenzen für unser Geschäftsfeld zu ziehen. Wenn es darum geht, dass das Thema heißt Fokussierung, ist es natürlich so, dass eine Investmentbank wie die Dresdner Bank, die sage ich mal, im Mittelfeld spielt und nicht in der Champions League, dass man sich hier, dass Fokussierung natürlich einer der Schlüssel ist, um auf Dauer ein nachhaltiges und profitables Geschäftsmodell zu fahren. Zweitens, Vergleich mit anderen Häusern. Ich kann ja nochmal betonen, der Vergleich mit der Commerzbank, jetzt die Abschreibungen zu vergleichen, ich kann hier kein seriöses Urteil abgeben und ich kann da auch nicht mehr dazu sagen. Es ist sicherlich aber auch so, dass die Commerzbank natürlich im Investmentbanking deutlich schmäler aufgestellt ist, als das die Dresdner Bank ist. Und möglicherweise ist das ja vielleicht dann auch eine der Begründungen, warum die Commerzbank weniger Abschreibungen zu verzeichnen hat als wir. Dritter Punkt, Fondsgeschäft, Asset Management, Deutschland, richtig, ja auch darauf hingewiesen, wir hätten erhebliche Outflows im Asset Management in Deutschland zu verzeichnen. Das ist auf das allgemeine Sentiment zurückzuführen, war aber ein Stückchen auch darauf zurückzuführen, dass unser Total Performance Fonds, weil ich eingangs gesagt hatte, sich frühzeitig konservativ positioniert hat, was von manchen Investoren hier vielleicht nicht so gutiert worden ist. Ich kann Ihnen aber auch sagen, und das ist die Good News, dass wir im Oktober im Asset Management Bereich in Deutschland 1,5 Milliarden an Nettomittelzuflüssen zu verzeichnen hatten, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Damit die Trendwende geschafft jetzt Ihrer Meinung nach, oder wird das noch auf sich warten?
Also wissen Sie, nach 4 Wochen von Trend zu reden, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber ich glaube, wenn man sich vor Augen hält, dass die Performance nach wie vor nach oben gegangen ist, als wir jetzt erstmals wieder seit einer langen Zeit erhebliche Mittelzuflüsse hatten, dann kann man wahrscheinlich schon von der Trendwende sprechen.
Dankeschön.
Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Christine Schulze von der dpa. Bitte schön, Frau Schulze.
Ja, schönen guten Morgen allerseits. Ich möchte nochmal nachfragen. Sie sagten ja, dass Sie mit auch im dritten Quartal nochmal mit Abschreibungen rechnen, dass die aber auch schon in die Jahresprognose einbezogen sind. Das alles aber eben unter der Maßgabe, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Heißt das denn, dass Ihre Jahresprognose doch nochmal in Gefahr geraten könnte? Dann möchte ich nochmal fragen, wie Ihr Ausblick für das kommende Jahr aussieht. Und wenn Sie von Überprüfung der Strategie im Investmentbanking sprechen, kommt denn da auch möglicherweise das Thema Verkauf nun wieder aufs Tapet? Ja, das sind erstmal meine Fragen. Besten Dank.
Okay, was den Outlook für 2007 betrifft, mein Hinweis auf deutlich verschlechterte Marktkonditionen ist so zu verstehen, wie immer, wir haben immer ein Caveat drin, dass alle unsere Ergebnisprognosen unter dem Vorbehalt stehen, erhöhte Naturkatastrophen oder Turbulenzen an den Kapitalmärkten. Also das ist der übliche Vorbehalt, den wir einfach machen müssen. Das liegt nicht in unserem, sage ich mal, Bereich, das zu steuern. Wenn es da massive Verwerfungen geben sollte, über das hinaus, was wir heute haben, klar kann man nicht ausschließen, dass ein höherer Betrag an Abschreibungen auf uns zukommt, als der, mit dem wir heute rechnen. Der Outlook für 2008 und 2009 kann ich nur in einem Wort beantworten, ist unverändert. Wir halten nach wie vor an den Outlook in voller Bandbreite fest. Das vielleicht auch mal dazu sagen. Wir haben, wenn Sie sich, wir teilen 11 Milliarden Operating Profit für dieses Geschäftsjahr. Die und alle Segmente und alle Geschäftseinheiten, das hätte ich ja versucht zu erklären, sind im Rahmen unserer Erwartungen oder sogar besser unterwegs als die Erwartungen. Die Geschäftsfelder, die wenigen Geschäftsfelder, die betroffen sind in der Investmentbank, die haben im normalen Verlauf der Dinge ungefähr einen Ergebnisbeitrag von 200 Millionen zum Gesamtergebnis, also rund 2%. Das ist ein hoher Betrag, aber wenn sich bei diesen 2% massive Verschlechterungen ergeben sollten oder Verschlechterungen, dann ist das sicherlich nicht von der Qualität, dass es die Gesamtprognose insgesamt beeinflussen könnte. Also von der Ecke her sind wir sehr zuversichtlich, dass wir uns weiter auf dem Weg von einem durchschnittlichen Ergebniswachstum von 10% bewegen können. Zu Ihrer dritten Frage, nur um es nochmal klar zu sagen, ich hätte nicht von einer Überprüfung der Strategie gesprochen. Da gibt es nichts Neues zu berichten, sondern ich hätte davon gesprochen, ob und in welchen, dass wir im Moment untersuchen, ob und in welchem Umfang wir uns operativ anders aufstellen müssen, um auch in einem anderen Marktumfeld, und das wird nicht nur für Investmentbanken gelten, das wird für alle Investmentbanken gelten, um in einem geänderten Marktumfeld erfolgreich bestehen zu können.
Dankeschön.
Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Christian Krämer von Reuters.
Guten Tag, die Herren. Ist schon viel gestellt worden. Ich hätte noch eine Frage, und zwar zum RoRAC bei der Dresdner Bank. Da haben Sie gesagt, Ziel bleibt 15%. Können Sie mal sagen, wo Sie nach 9 Monaten stehen, um das jetzt nach den Turbulenzen so ein bisschen in ein Verhältnis zu setzen, ob das überhaupt noch realistisch ist? Und dann vielleicht nochmal, im Endeffekt ist das dieselbe Frage, die alle schon gestellt haben. Sie erklären die Probleme bei der Dresdner allein mit dem Markt. Wie gedenken Sie jetzt darauf zu reagieren? Was machen Sie konkret? Oder ist die Devise einfach abwarten, bis die Märkte wieder ruhiger sind und dann wird es schon irgendwie weitergehen? Danke.
Gut, also der RoRAC der Dresdner liegt nach 9 Monaten bei 12%. Probleme mit dem Markt, ich hätte ja schon gesagt, also wir legen nicht die Hände in den Schoß und warten, bis sich die Märkte wieder beruhigt haben, sondern wir versuchen aktiv zu reagieren, weil wir auch davon ausgehen, dass die Märkte in Zukunft andere sein werden als bisher. Ich meine, das ganze Thema ABS, das ist irgendwie going forward, wird das eine Trended Asset Class sein, die Umsatzvolumina nicht mehr bringt, die sie heute gebracht hat. Man kann auch oder eventuell davon ausgehen, dass auch Leverage Buyout Finanzierungen nicht mehr die Volumina erreichen werden, die sich heute ergeben. Das heißt, man muss sich vor dem Hintergrund fragen, was heißt das an der einen, was heißt das fürs Geschäft, wie muss man sich anpassen, wo kann man sich fokussieren oder dort, wo man stark ist, weiter ausbauen. Aber nochmal, Herr Krämer, ich bitte da wirklich um Verständnis. Das sind die allgemeinen Überlegungen, da wird intensiv dran gearbeitet und wenn wir wirklich dann was Neues zu berichten haben, dann werden wir das zur gegebenen Zeit auch tun.
Vielen Dank.
Die nächste Frage kommt von Angela Meyer von der Financial Times Deutschland.
Ja, guten Morgen, Herr Pellet.
Frau Meyer, Sie stellen jetzt eine Frage zur Versicherung.
Tut mir jetzt leid, aber muss ich Sie enttäuschen. Ich hätte nur noch ein paar kleine Nachfragen. Zum einen bei der Dresdner Bank, wenn man die zwei Geschäftsbereiche anschaut und da die dann sieht man, dass eigentlich der Gewinn, der jetzt ausgewiesen wird, nur durch Corporate Other kommt, weil Corporate Other mit 85 Millionen positiv abschließt. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was das ist. Dann ist auch im Privatkundengeschäft das Ergebnis runtergegangen. Vielleicht hätten Sie dazu noch einen Kommentar, weil Sie haben ja gesagt, sonst wäre alles toll gelaufen. Und dann vielleicht nochmal zu den dazu auch, dass Sie so unterschiedlich zur Commerzbank sind. Also ich frage mich jetzt, ob Sie die Commerzbank da vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe den Eindruck, dass die Commerzbank nur auf Subprime abgeschrieben hat und all die anderen Dinge, die Sie jetzt auch abgeschrieben haben, also CDOs und sonstige ABS und so, dass Sie das nicht gemacht haben. Also vielleicht würden Sie uns doch eine winzige Indikation geben, ob Sie da wirklich auf gleicher Höhe sind oder ob Sie da vielleicht sogar vorsichtiger waren. Und noch eine andere Frage, das, was Sie also die 195 Millionen Einfluss auf die G&V Credit Flow Derivative Credit Asset Management, können Sie noch ein bisschen genauer erklären, was das ist? Das habe ich nicht ganz verstanden. Danke.
Gut, also was zur Bank betrifft, GCC ist in der Tat ein Stückchen schlechter wie beim letzten Mal, aber hat sich quasi auf Vorjahresniveau bewegt, also wir liegen bei GCC, haben wir nach 9 Monaten 645, wir hatten im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatten wir 660 und wir sind nach 3 Monaten oder aufs Quartal gesehen von 167 auf 149, also auf 18 runter. Ich glaube, man muss schon ein bisschen in Rechnung stellen, dass bei den Marktumfeldern, die wir hier hatten, natürlich das auch für die anderen Segmente nicht ganz einfach war, aber alleine über den 9-Monats-Zeitraum läuft das insgesamt zu unserer Zufriedenheit. Was das Thema im Corporate betrifft, da haben wir also zum einen haben wir da ganz normal, das hätte ich ja schon beim letzten Mal gesagt, dass wir aus der Treasury einfach bessere Ergebnisse haben als beim letzten Mal. Und dann wirken sich hier immer ein paar Verschiebungen aus, die sich ergeben aus der Bewertung unserer Group Equity Incentives. Und ergibt sich hier natürlich auch mal ein bisschen positiver Beitrag, weil auf den ich gerne verzichtet hätte, weil der Kurs der Aktie, der Allianz-Aktie einfach entsprechend schlechter gelaufen ist. Und dann gibt es noch eine Vielzahl von kleineren Bewegungen, die sich also wirklich alle im ein- oder kleinsten zweistelligen Millionenbetrag bewegen. Ich meine, Herr Mayer, Sie haben mir zwar jetzt eine Steilvorlage gegeben, ich will aber trotzdem nicht zur Commerzbank und zum Vergleich Stellung nehmen. Das wäre, glaube ich, nicht seriös, dass ich das von hier aus tue. Ich kann nur sagen, dass wir versucht haben, die Dinger nach bestem Wissen und Gewissen zu bewerten. Und mein Spruch von vorher, der Versicherungsausspruch, dass wir noch North of Best Estimate bewertet haben, heißt einfach, dass wir versucht haben, ein bisschen konservativer zu bewerten, als das einer gewichteten Eintrittswahrscheinlichkeit von 50 oder 53%, also Expected Loss auf bankentechnisch entspricht, dies aber alles im Rahmen der Rechnungslegungsvorschriften, denn die müssen wir ja auch beachten. Diese 195 Millionen Sonstiges. Ich meine, wir haben natürlich sonst im Geschäft eine ganze Reihe von Kreditpositionen, wo sich bestimmte Auswirkungen ergeben, weil da draußen sich einfach die Spreads für Corporate Bonds verändert haben. Und das heißt zum einen, dass wir da oder dort Abschreibungen auf Counterparty Default, auf Counterparty Risiko gemacht haben. Wir haben Abschreibungen in unserem Correlation Buch, das also ein Buch ist, wo wir alles Mögliche zusammengestellt haben an Indizes und Derivatives von Foreign Exchange und Commodities und ähnliches, wo man versucht, auch die Korrelationen, die da draußen im Markt normalerweise bestehen, zu handeln. Und diese Korrelationen, die gehen halt vielfach gerade dann, wenn die Märkte extrem sind, reagieren die nicht so, wie es die Modelle der Wissenschaftler und Experten aus dem Risikomanagement aufzeigen. Wir haben die Gelegenheit auch genutzt, um nochmal unsere Reserven, wir haben ja Modellreserven, und um unsere Reserven für die Counterparties nochmal hochzufahren um 70 Millionen, das alles ist in diesen 195 Millionen enthalten.
Okay, vielen Dank.
Nächste Frage dann bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Herbert Fromme von der Allianz.
Von der Allianz nicht, aber...
Herr Fromme, begrüße Sie als neue Mitarbeiter.
Ja, vielen Dank. Also von der Financial Times Deutschland immer noch. Ich habe drei Fragen. Das erste ist, diese Verfahren in den USA, wie teuer sind die? Und kann es sein, dass Sie da Ihren Ruf in der Vermittlerschaft und bei den Banken relativ solide langfristig ruiniert haben. Dann in der Schadenunfallrechnung sind die Beiträge um 600 Millionen hoch über die 9 Monate und die Kosten fast 450. Wie passt das zusammen? Vielleicht, normalerweise ist ja eine enge Beziehung, aber so eng sollte sie ja vielleicht nicht sein. Dann würde mich interessieren, von den Kapitalanlagen, die Sie auch mit eigenem Risiko bei den Versicherern fahren, also zum Beispiel in der Lebensversicherung, haben Sie da einen Überblick, wie hart Subprime zugeschlagen hat, ob überhaupt? Und kann man da eine Aussage machen, wie viel von dem von den Anlagen Mark-to-Market ist, wie viel Mark-to-Model ist, also was Sie tatsächlich mit mehr oder weniger gelungenen Annahmen selbst bewerten? Also die Frage ist eigentlich, kommt aus der Versicherungsseite noch ein Schlag der mit Verzögerung aus Subprime?
Ja. Okay, also zunächst zu Ihrer ersten Frage, Herr Trommel, Lebensgeschäft in den USA. Wir sind, wie ich ausgeführt hatte, bei einigen Verfahren ziemlich weit. Wir haben den Lawsuit mit dem Minnesota Attorney General gesettelt, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, weil es da eben ein Verfahren mit dem Regulator ging. Wir sind auch, was unsere Negotiations oder Verhandlungen mit dem California Department of Insurance betrifft, ziemlich weit. Und wir erwarten, dass wir eine der Class Actions final setteln können, nächste oder übernächste Woche. Da soll der abschließende Approval des Gerichtshofs ist für den 19. September angesetzt, sodass wir da, glaube ich, einen wesentlichen Schritt nach vorne gemacht haben und ich erachte die Settlements alle also für fair und gut in unserem Sinne. Haben wir unseren Ruf?
Was kostet es denn, Herr Kerner?
Sie werden verstehen, dass ich dazu keine Aussage machen kann, weil die Verfahren insoweit alle noch schwebend sind. Ich kann Ihnen aber sagen, dass sich daraus für das vierte Quartal keine zusätzliche Belastung in unseren Ergebnissen ergeben wird. Haben wir unseren Ruf langfristig solide ruiniert da drüben? Klare Antwort, nein. Ich glaube ganz im Gegenteil. Also ich darf Ihnen einfach mal zwei Dinge zu dem Thema sagen. Das erste ist, das Thema hat ja eine ziemliche Popularität gewonnen. Daraufhin hatte ja der Senat zum Hearing eingeladen. Und es war ja nicht, von dem Thema ist ja nicht nur die Allianz betroffen, das wird ja gerne übersehen. Der Einzige, der sich aber den Hearing gestellt hat, war der CEO von unserer Gesellschaft, der Gary Boschwani, das kann auch öffentlich nachgelesen werden. Und ich glaube, der hat eine sehr gute Figur gemacht und ich glaube, das hat auch letztlich dazu beigetragen, dass er den Case mit dem Attorney General in Minnesota ordentlich regeln konnte. Zweitens, wir machen bei allen Dingen, die da vielleicht nicht richtig gelaufen sind oder die man angreifen kann. Aber wenn Sie unter der Überschrift Suitability sehen, was die Gesellschaft macht an Informationen der Klienten und der Policyholder, dann machen wir sicherlich mehr als der Rest der Competition in den USA und wir versuchen in Zukunft auch da, egal ob sich die rechtlichen Anforderungen im Gefolge all dieser Diskussionen nochmal verschärfen werden, aber unabhängig davon, von uns aus einen Schritt nach vorne zu gehen und die Dinge wirklich im Sinne auch unserer Kunden zufriedenstellend zu lösen. Dritte Anmerkung und letzte von meiner Seite, ich fühle mich in der Aussage auch dadurch bestätigt, dass alle unsere Verhandlungen über Bankvertrieb und Warehouses unsere Produkte zu verkaufen in einem sehr guten Spirit laufen und gut mit den Kunden, mit den entsprechenden Verhandlungspartnern laufen, aber halt jetzt ein Stück, und dafür muss man ein Verständnis haben, einfach daran hängen, dass die laufenden Verfahren abgeschlossen sind. Zweiter Punkt zu den Kosten. Die Kosten sind hoch, da will ich überhaupt nicht mit Ihnen diskutieren, da haben Sie völlig recht. Ich habe versucht, die Entwicklung zu erklären und ich will es vielleicht nochmal machen auf Basis der 9-Monats-Zahlen, weil da, glaube ich, die kurzfristigen Elemente ein bisschen ausgeblendet sind. Auf Basis der 9-Monats-Zahlen in Schadenunfall gehen unsere Kosten von 7,7 auf 8,1 hoch. Das sind 400 Millionen. So, von diesen 400 Millionen sind gut 300 Millionen im Bereich Vertriebskosten. Da ist natürlich ein gewisser Basiseffekt drin, weil die Prämien steigen. Da ist zu berücksichtigen, dass wir in dort, wo wir neu akquiriert haben, in Russland, höhere Provisionen zahlen, dass wir in Geschäftsfeldern, die stärker wachsen, nämlich insbesondere im Kreditgeschäft und in Travel Assistance, höhere Provisionen zahlen. Und er ist zu berücksichtigen, das ist eine Besonderheit, aber Sie kennen das, Herr Frommel, aus dem UK-Markt, dass wir in 2007 Schemes-Verträge reingenommen haben bei der Cornhill mit relativ hohen Volumen, die, wie Sie wissen, wegen der Besonderheit dieser Verträge eine relativ hohe Provision tragen. Das alles trägt dazu bei, dass die Provisionen ansteigen und prozentual ansteigen von 16,2 auf 17,0. Die Verwaltungskosten hätte ich versucht, in meinem Vortrag schon zu erklären, die steigen um 100 Millionen. Wenn man davon allerdings Akquisitionen und Investitionen wegnimmt, dann ist die Runrate um 100 Millionen gesunken und das sollte sich dann auch im Verlauf des Jahres 2008 in irgendeiner Form in der Entwicklung der Verwaltungskosten zeigen. Dritte Frage, Kapitalanlagen mit eigenen Risiken, Subprime. Gut, dass Sie die Frage stellen. Ich hätte da vergessen, darauf hinzuweisen. Ich habe nämlich aus dem Grund, weil sich da eigentlich nichts Besonderes ergibt, diese entsprechenden Informationen im Anhang verbannt und Sie finden das auf Seite 38, wo Sie einen Überblick über die ABS-Strukturen außerhalb der Dresdner Bank finden. Da hat sich wenig geändert. Unser Subprime-Exposure in diesen Strukturen sind nur mal 100 Millionen. Also da ist an der Ecke nichts zu erwarten. Die Securities, die da sind, sind nach wie vor alle liquide und werden am Markt ganz normal gehandelt. Also jetzt schlagen Sie mich bitte nicht auf die allerletzten 500 Millionen fest. Aber es sind sicherlich mehr als 95% oder mehr als 90%. Minimum dieser Positionen sind nach Mark-to-Market bewertet und nicht nach Mark-to-Model. Sie sehen da in dem Bubble auch, dass sich im dritten Quartal eine Auswirkung aufs Eigenkapital aus den Available-for-Sale-Positionen, um solche handelt sich fast ganz ausschließlich, eine Auswirkung ergeben hat von 370 Millionen vor Gewinnbeteiligung, Minoritäten und Steuern. Die Nettoauswirkung aufs Eigenkapital war 200 Millionen. Und ich erwarte Stand heute da nur ganz unwesentliche Veränderungen.
Herr Werner, ich bin sicher, dass Sie ein gutes Controlling haben, aber nur eine Frage. Also Sie sind auch sicher, dass Sie das alles wissen von Ihren Textern, ne? Gerade die angelsächsischen Unternehmen sind ja relativ pfiffig bei solchen Strukturen, schon lange immer gewesen. Da hat man wirklich als Center den vollen Überblick, das weiß man alles. Da gibt es keine Möglichkeit, dass da in Papieren was versteckt wird, was Sie gar nicht wissen.
Ich kann Ihnen, Herr Frommel, wenn Sie mich so sagen, ich kann natürlich auch nicht alles hundertprozentig ausschließen, dass die letzte Security richtig oder wie die letzte Security bewertet ist, weiß ich auch nicht. Aber wir haben hier ein sehr striktes Controlling-System. Das gilt für die einzelnen Gesellschaften, das gilt für den Konzern, das gilt für das Reporting. Jeder, der hier in dem Prozess eingeschaltet ist, muss ein Statement of Accountability unterschreiben, wo er genau darstellt, da gibt es eine ganze lange Liste von Punkten, wo jeder Einzelne persönlich dafür unterschreiben muss, dass die Dinge alle eingehalten sind. Und dazu gehören natürlich speziell in dem Fall eine genaue Vorgabe von Bewertungsvorschriften, wie an die einzelnen Securities heranzugehen ist. Und es wird dann vor Ort eben auch noch, läuft durch die verschiedenen Controlling-Instanzen und wird vor Ort auch noch mal durch den lokalen Wirtschaftsprüfer bestätigt. Also insofern fühle ich mich das so komfortabel, wie man sich nur komfortabel fühlen kann.
Okay. Dankeschön.
Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Oliver Süß von Bloomberg.
Morgen, Herr Perlet.
Hallo, Herr Süß.
Ich habe eigentlich hauptsächlich Verständnisfragen und zwar die erste wäre, da würde ich gerne wissen, Sie hatten gesagt in Ihrer Präsentation, was bei der Dresdner Bank die ABS-Exposure angeht. Da ist die Exposure Netto-Exposure von, mal schnell gucken, das war auf Seite 26 der Präsentation, von 10,6 auf 7,9 Milliarden Euro reduziert worden, aber die Trading Assets sind gleichzeitig hochgegangen von 16 auf 18. Wie ist das zu verstehen? Dann die zweite Frage war, der Steuereffekt hat sich im dritten Quartal bei Property and Casualty mit ungefähr 600 Millionen ausgewirkt, von 600 Millionen Zinsertragssteuer, Ergebnissteuer auf Steuergutschrift von 34 Millionen. Wo ist denn der Rest geblieben? Weil auf Gruppenebene waren es ja dann nur 119 Millionen. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Und dann noch die 170 Millionen Reserve Releases für die aus Südkorea. Sind die komplett im Operating Profit von der Leben- und Krankenversicherung wieder aufgetaucht? Also haben die sich komplett auf den Operating Profit ausgewirkt? Und zu guter Letzt noch Dollar-Effekt auf den Operating Profit hatten Sie für 9 Monate angegeben. Gibt es da auch eine Zahl fürs dritte Quartal? Danke.
So, also in der Reihe nach die Entwicklung von Brutto-Exposure von 16 Milliarden auf knapp 18 Milliarden hat verschiedene Gesichtspunkte. Also wir haben zum einen natürlich laufende Transaktionen durchgeführt. Wir haben da oder dort mal Collaterals aufs Buch genommen und wir haben, da stecken auch nochmal 500 Millionen drin, zufälligerweise über den 30.09. 500 Millionen Overnight Asset-Backed Commercial Paper mit reingenommen. Das ist aber alles eben vor dem Hintergrund zu sehen, dass wir uns die Dinge sehr genau angucken und im Moment, so wie die Märkte sind, besteht ja auch da oder dort mal die Möglichkeit, solche Papiere zu Werten reinzunehmen, die sicherlich deutlich unter dem liegen, was fundamental gerechtfertigt ist und deshalb eine Investment Opportunity sind. Der Steuereffekt, richtige Beobachtung, ich darf es vielleicht ganz präzise sagen, Herr Süß. Also es ist so, dass wir im Schadenunfall haben wir aus der Umbewertung einen positiven Effekt von 500 Millionen. Das wird kompensiert durch minus 180 Millionen bei der Dresdner Bank und minus 200 Millionen im Corporate Segment und daraus ergeben sich dann die 120 für den Konzern. Woher kommt's? Warum ist es bei der Dresdner Bank und im Segment Corporate negativ? Das hängt damit zusammen, dass wir dort einen Überhang an Deferred Tax Assets haben, die im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind, dass dort jeweils in größeren Umfang steuerliche Verlustvorträge realisiert sind. Bei der Dresdner Bank, wie Sie sich ja unschwer denken können, aus den Jahren bis 2002, bis in 2003 rein. Und wir haben auch im Corporate-Segment steuerliche Verlustvorträge, die daher kommen, dass wir ja in den Jahren 2002, 2001, 2002 und so weiter, Sie erinnern sich, 9-11, schlechte versicherungstechnische Ergebnisse, auf der anderen Seite aber hohe steuerfreie Veräußerungsgewinne in der Allianz SE steuerliche Verlustvorträge haben, die da aktiviert sind und deshalb eben auch zu einer entsprechenden Belastung führen, sodass net sich für den Konzern 120 Millionen ergeben. Die 170 aus Korea sind voll im Operating Profit. Währungskurseffekt fürs dritte Quartal, wenn mir jetzt keiner hilft, habe ich nicht im Kopf, aber vielleicht kann ich das noch nachreichen.
Alles klar, herzlichen Dank.
Nächste Frage bitte.
Noch einmal, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Wir nennen eine Folgefrage von Ulrike Dauer von Dow Jones.
Ja, es geht nochmal um die Litigation in den USA. Würden Sie uns sagen, was man insgesamt da bezahlt hat für Minnesota und was vielleicht die maximalen Kosten auch sein können für die anderen Fälle, die noch ausstehen? Ich habe jetzt die Zahl leider auch nicht mehr parat, 5 oder 6 insgesamt, was noch aussteht. Wenn Sie das nochmal sagen würden. Danke.
Ja, also wir haben insgesamt 6 Verfahren pending. Das waren diese 2 regulatory driven, also einmal Minnesota, einmal Kalifornien. Und 4 Class Actions, 3 stehen unmittelbar vor der Erledigung. Frau Dauer, Sie werden es verstehen, Frau Dauer, dass wir zu den Themen keine konkreten Zahlen haben.
Auch zu Minnesota nicht?
Nee.
Okay, danke.
Gut, wir sind über die Zeit hinaus. Wenn es noch eine dringende Frage gibt, dann bitte jetzt stellen.
Da wir keine weiteren Fragen haben, übergebe ich das Wort zurück für abschließende Bemerkungen.
Dann bedanke ich mich für Ihre Teilnahme. Wir sind am Ende und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Danke, wiedersehen. Ja.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ja.